Fidele Floßfahrt auf der Isar. Ein vergnüglicher Bericht aus dem Jahr 1905. Die intimsten Reize unserer bergfrischen Karwendeltochter, der Isar, lernt man erst kennen, wenn man auf dem breiten Rücken eines Floßes Muße hat, die romantischen Uferpartien zu betrachten. Die Floßfahrt auf der Isar ist deshalb auch schon auf dem besten Wege, sich zu einem prächtigen Sport auszuwachsen, der Anhänger genug finden wird. Fest zusammengezimmert aus riesigen Fichtenstämmen, die eben noch in den bayerischen Bergen zum Himmel emporragten, lag das mächtige Floß an der Lände nächst der Leusachbrücke in Wolfratshausen. Halb Meter dicke entrindete Stämme, auf das eigentliche Floß aufgelegt, bildeten nebst einer primitiven Sitzbank in der Mitte Sitzgelegenheit. Roher Bretterbelag auf Querhölzern diente als Fußboden. Seitwärts befestigte Tannenbäumchen und ein kleiner Maibaum als schmucke Zierde verrieten, dass das Floß einem außerordentlichen Zweck dienen sollte. Dem war auch in der Tat so. Eine fidele Gesellschaft hatte beschlossen, zur Heimkehr vom Vereinsausflug den Wasserweg und, da Dampfschiffe auf der Isar noch nicht verkehren, als Beförderungsmittel ein Floß zu wählen. Also, Abfahrtszeit ist 2 Uhr nachmittags. Rechtzeitig finden sich Teilnehmer ein, Herren und Damen. Natürlich dürfen auch Kinder nicht fehlen. Auf schwankenden Brettern geht's auf das Floß hinüber. Angesichts der rauschenden Wasser retten sich viele wieder ans Festland hinüber, zu denen, die schon die primitive Schiffsbrücke abgeschreckt hat. Die höhnenden Zurufe der anderen wehren die Vorsichtigen mit verschiedenen Argumenten ab.
Das Wasser hat keine Balken.
Solange man am Wasser nicht Radfahren kann, geh überhaupt nicht nein.
Geh's nur nein, Frau Huber. Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser.
Vor der Hand schon. Bis der Floß auseinandergeht, dann liegt's im Wasser. Und außerdem bin ich Kanalgegnerin. Verstanden?
Da bist halt eine Landratte.
Und du ein Wasserratz. Da weiß ich nicht, was mir lieber ist.
Ein Nachtzügler kommt raschen Schrittes als Letzter an, den Blick nur auf das Floß richtend, schlägt er unachtsam den Weg zur Schwemme ein und merkt den Irrtum erst, als er schuhtief im Wasser steht. Der verwitterte Tölzer Floßführer, von verschiedenen respektvoll »Herr Kapitän« tituliert, hat inzwischen die Menge auf dem Floß richtig verteilt. Zwei Fahrräder, die eingeschmuggelt worden sind, werden trotz Protest der Sonderbahnsportler ganz hinten verstapelt, sodass sie halb im Wasser liegen. Der Vereinsvorstand hält noch scharfe Kontrolle, ob nicht Maskrüge eingeschleppt worden sind. Die Bretter werden hereingezogen.
Alle Brücken sind hinter uns abgebrochen, es gibt kein Zurück mehr. Die Seile los!
Das ist der Moment, wo wieder eine Partie den Mut verliert.
Ach, wenn ich doch nur lieber drüben blieben war!
Solange der Floß angehängt war, habe ich mich nicht gefochten.
Jetzt geht's dahin!
Ah, fertig, gut, schöne Welt!
Macht's das Testament!
Auch das zweite Seil wird vom Flock losgemacht. Der Wasserdruck tut seine Wirkung, das Floß dreht sich vom Ufer ab. Kräftig setzen die Ruder die Floßknechte ein. Das Fahrzeug gewinnt die Mitte des Stroms. Schüchtern setzt ein Häufchen Sänger ein. Vom Ufer her ertönt ein kräftiges »Hoch! Hüte und Taschentücher werden hüben und drüben geschwenkt!« Jetzt, da das Floß unaufhaltsam dahinrauscht, macht sich bei einigen ein gewisser Galgenhumor geltend.
»Du, Journalist, zeig einmal zusammen, wie viel im Ganzen auf dem Floß sind.«
»Ja, wozu denn?«
»Damit's einen gescheiten Bericht machen kannst, wenn wir alle miteinander saffen.«
»Anhalten, anhalten, ich möchte aussteigen. Ich glaube, ich bekomme Schwindel.«
»Aber du bist doch nicht bei der Trebertrocknerei.«
»Ja, fürchten Sie sich nicht, Herr Vorstand.«
»Aber was, keine Spur. Und wenn ich dabei bin, kann Ihnen schon auch nichts passieren.«
Eine eigenartige Begrüßung hat sich die Wolfratshauser Schuljugend ausgedacht, indem sie Grasbüschel auf die Floßfahrer herniederwirft. Die niedere Brücke fordert verschiedene Opfer, die auf dem Floß stehend sich die Köpfe empfindlich anrennen und möglicherweise wegen Beschädigung der Brücke verfolgt werden. Die Fahrt gestaltet sich bei schönem Wetter herrlich. Da alsbald die bei einer Floßfahrt üblichen Unannehmlichkeiten beginnen, nämlich das Hineinfallen verschiedener Gegenstände in das Wasser, werden zwei Mann auf dem Hinterteil des Floßes als Auffischer verpflichtet. Und es gelingt den Wackeren wirklich im Laufe der Fahrt, verschiedene Spazierstöcke, einen Regenschirm, einen Haferlock, mehrere Handschuhe, Notenblätter, Laugenbrezen, Zigarrenhüte und einen lebenden Dackel herauszufischen.
Ein halber Zehntel fällt leider den Isarhechten zur Beute.
Wer ins Wasser fällt, muss eine Ansichtskarte schreiben,
ist bekannt gegeben worden. Und beinahe hätte sich für einige Damen diese Vorschrift als nötig erwiesen, als mit betäubenden Krachen zwischen den Floßbäumen verschiedene Feuerwerkskörper losgingen. Es gibt Redner, die unter allen Umständen reden müssen. Und so fehlt auch der Floßredner nicht, der in bandwurmartiger Diktion von den Pfahlbauten und den alten Römern spricht, bis eine Stromschnelle den mit Brezen festlich geschmückten Maibaum ins Wanken bringt und den Dauerredner begräbt. Dadurch entgeht er dem schrecklichen Geschick, das bereits verschiedene Rufe ahnen ließen wie »Werft ihn in die Isar!« Einer beschwert sich, dass das Floß immer alle Krümmungen des Flusses mitmache, statt den Weg abzuschneiden. Der andere meint, man könne doch zwecks besserer Traversierung von Sandbänken unten am Floß Räder anbringen. Als einer in der Isar seinen Wettermantel zu waschen beginnt, meint ein guter Freund boshaft,
oh, das war ja mit Flohpulver auch gegangen. Nur hättest du nicht trocknen brauchen.
Ein Herr bläst auf seiner C-Trompete prächtige Solis, die das Echo von den Uferhalden zurückgibt. Die Kapelle bringt mit ihren Walzern die Tanzlustigen schier zur Verzweiflung. Denn ans Tanzen ist auf den Floßbäumen gar nicht zu denken. Unter solcherlei Kurzweil langt man rasch beim Schäftlaner Bruckenfischer an, wo kurze Landung genommen wird, die abgesehen von Fehltritten gut vonstatten geht. Kaum sitzt man beim Nachmittagsimbiss, da künden Juchzer die Ankunft eines zweiten Floßes. Alles eilt hinaus zum Empfang und jubelt und trinkt den Ankommenden zu. Das Floß nähert sich dem Ufer. Der Anker, das heißt ein zugespitzter Pfahl mit langem Seile, wird hinausgeworfen. Rasch springen die Flößer ans Land und mühen sich, den Pfahl, der das Floß doch festhalten soll, einzurammen. Ob die Strömung zu stark ist oder das Terrain zu ungünstig? Der Pfosten gleitet rasch an der Böschung ab, reißt die drei Mann mit sich und das Floß treibt ab. Gerade noch erreichen mit kühnem Sprung die Flößer das Fahrzeug. Dann geht es unaufhaltsam dahin. Von Landung ist keine Rede mehr. Ungelabt müssen die armen Fahrgäste dahinziehen. Verfolgt vom Gelächter der Zuschauer, die es an spöttischen Begleitworten nicht fehlen lassen. Glücklicher wie jenem tritt unser Floß die Weiterfahrt an. Sind doch zwei Fässchen Bier mitgenommen worden. Auf der Floßreise ist die Mitnahme solchen Handgepäcks noch erlaubt. Zum Spund einschlagen muss das Trompetenmundstück herhalten, während ein Floßknecht rasch aus einem Stück Holz einen Spundzapfen schnitzt. Obwohl die Gassenschenke geschlossen ist, findet das Bier rasch Abnehmer. Das Schankwasser quillt unter den Füßen des Schenkkellners herauf. Als Kasse dient der Hut des Vereinskassiers.
Ach, so eine kostbare Ladung haben sie auch noch nicht gehabt, ganz Herr Floßführer. Oha, haben wir erst vorige Woche eine Ladung Storkoin habe.
Plötzlich rollt es unterm Floß. Eine schütternde Bewegung und das riesige Fahrzeug steht still, auf eine Sandbank aufgefahren.
Ich lache der, wenn wir da 14 Tage bleiben. Mir war's ja wurscht, ich hab was zu essen bei mir.
Um Gottes Willen, was könnte man denn da tun?
Ja, meine Frau, dann müssten sie halt an Land schwimmen und Schaufeln holen, damit wir an Sand unterm Floß wegschaufeln könnten.
Scharf legen sich die Floßknechte ins Zeug, dass sich die Ruder biegen. Das Floß beginnt sich zu drehen. Aufhören, da werden wir ja ganz dammisch.
Ja, mein Wasserkarussell, jetzt wird gleich einer zum Sammeln kommen.
Endlich ist das Floß wieder flott. Die Fahrt geht hart am waldbestandenen Ufer hin.
Langsam fahren, bitteschön,
tont's von hinten. Ihr möcht schwamm mal Sura. Von Konrads Höhe tönen Juchzer hernieder. Am malerischen, aber auch gefährlichen Georgenstein steuert das Fahrzeug haarscharf vorüber. Dann werden die mächtigen Hallmannschen Betonbauten der Isarwerke sichtbar, wo die Schleuse mit starkem Gefälle zu passieren ist. Auf diese richtet sich jetzt das Gespräch. Eine heiratsfähige Tochter flüstert ihrer Schwester zu, wenn wir jetzt untergehen, dann ist uns der Papa schnell los.
Gehen's rein, Fräulein. Wenn's eine Erschütterung gibt, noch links drinnen. Na, müssen wir unnötig viel Zeit versammeln.
Der Floßführer gibt ziemlich ungalant die Verhaltensmaßregeln für die bevorstehende Rutschpartie.
Alles möglichst weit zurück und fest aneinander einhalten.
Heiliger Gott, ist denn das wirklich so gefährlich? Wenn nur kein Unglück...
Es passiert nichts, hat der Floßknecht gesagt. Er hat ja sein Sonntagsgewand an.
Einige rufen nach Rettungsbooten und Schwimmgürteln. Die Einfahrt zur Schleuse ist da.
Alles zurück, einhalten!
Tönt's nochmal, dann saust das Floß den Wasserberg hinab. Das Vorderteil verschwindet im Strudel. Eiskalte Sturzwellen überfluten den improvisierten Fußboden fast schuhtief. Ein gewaltiger Ruck reißt alle nach rückwärts, sodass die Hinteren zu tun haben, um nicht zu fallen. Ein Aufschrei in allen Tonarten geht durch die Reihen. Doch rascher als man glaubt, ist die Schleuse passiert und das Floß wieder im ruhigen Fahrwasser. Lachend besehen alle den Wasserschaden. Die Damen raffen, wozu sie vorher nicht zu bewegen waren, mit süß-sauren Mienen die durchnässten Röcke der Sommertoiletten hinauf und beginnen den unteren Teil auszuwinden. Manch niedlicher Fuß und schöner Wadenansatz wird dabei sichtbar. Manches allerdings auch, was besser verhüllt geblieben wäre. Die Herren stülpen die Hosen hinauf. Am schlechtesten sind zwei ältere Damen weggekommen, die partout ihren Platz behaupten wollten und bis an die Knie nass wurden. Und ein junger Mann, der sich à la Napoleon vorne hinstellte und durch den Stoß so zurückgeschleudert wurde, dass er mit der Kehrseite ins plätschernde Wasser zu sitzen kam. Beinahe wäre er bei dem Sturzbad die Kasse des Schenkkellners flöten gegangen. Der Triumphzug, dem die Fahrt an Höllriegelskreut, Grünwald und Pullach vorbei gleicht, lässt das bisschen Ungemach schnell vergessen. Das ganze Flusstal widerhallt von schallenden Juchzern, Gesang und Hochrufen. Mit Schirmen, Hüten und Taschentüchern winken Spaziergänger und Gäste der Gartenrestaurationen den Floßpassagieren zu. Eine Frau, die offenbar ihr Taschentuch nicht bei der Hand hat, greift im Taumel der Begeisterung rasch entschlossen in das neben ihr stehende Kinderwagerl und schwenkt lustig eine umfangreiche Windel in die Abendluft. Die Großhesselohe Brücke kommt in Sicht.
Setz die nieder, Maxl, das brucknet Eirens mit deinem Hirnkastel.
Spannst Schirm auf für den Fall, dass vor oben was runterkäm. Der Jubel erreicht den Höhepunkt, als eben ein wohlbesetzter Eisenbahnzug über die Brücke braust. In wenigen Minuten ist die Hinterbrühl erreicht, wo unter dem Hoch mehrerer hundert Zuschauer das Floß die zweite Schleuse mit wiederholtem Fußbad hinabgleitet. An der Kohlenlände wird angelegt und rasch gewinnen die Teilnehmer auf improvisiertem Landungssteg nach dreistündiger Fahrt wieder festen Boden. Nicht ohne, dass noch der eine oder andere zur allgemeinen Belustigung mit einem Bein ins Wasser patscht. Eine Partie ist zu Ende, die eindringliche Erinnerungen hinterlassen hat. Vor allem in den Stiefeln.